Das eine Mal hatte ich es gehabt in Nepal, da sind dann Leute mit Knüppeln auf mich drauf zugekommen, weil die da irgendwas hatten, irgendeine Straßensperre, und ich bin halt einfach durchgefahren. Und dann kamen dann 15 Leute mit Knüppeln. Hey, where are you going? Where are you going?
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Badelatschen. Es wird einfach zu heiß manchmal unter den Füßen. Und dann gibt es Scherben und alles Mögliche, was oben liegt. Und Motorradfahren ist besser mit Badelatschen. Von daher, ja, Badelatschen.
Ja. Okay, interessanter Ansatz. Wir also Crocs eigentlich. Okay. Ja gut, also Martin, schön, dass du heute dabei bist oder dass ihr dabei seid. Von daher erstmal herzlich willkommen bei uns im Barfuß- oder Badelatschen-Podcast.
Vielen Dank, dass ihr mich dabei habt. Sehr gerne. Ich freue mich auf das Interview.
Ja, und wir uns auch. Und Daniel und ich, wir haben uns natürlich auch wieder ein paar andere Entweder-Oder-Fragen einfallen lassen. Und Daniel, wenn du magst, kannst du gerne.
Gerne.
Schießen wir los.
Süßes oder Saures, nicht nur an Halloween. Wie würdest du dich entscheiden?
Süßes, denke ich mal. Ja, süß.
Gibt es irgendeine Leibspeise oder irgendwas, wo du sagst, daran denkst
Leibspeise du? Leibspeise eher was Herzhaftes eigentlich, wenn es nach Leibspeise geht. Aber so, nein, Schokolade. Ganz, ganz einfach. Aber Schokolade mag ich ganz gern, ja. Kuchen ist auch super.
Okay. Dann noch eine komplett andere Frage. Wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld recherchiert und wissen ja, wo du schon überall unterwegs warst. Da kommen wir ja gleich zu. Aber die Frage, Griechenland oder Türkei?
Türkei. Ist viel größer wie Griechenland. Und dementsprechend es gibt viel mehr zu erkunden in der Türkei. Selbst die Türkei ist relativ unterschiedlich. Also der Osten ist komplett unterschiedlich vom Westen. Und auf alle Fälle viel spannender wie Griechenland. Ja, definitiv Türkei.
Okay. Okay, und wenn man sich mal ausruhen darf, bevorzugst dann du die Sonnenliege oder die Hängematte?
Die Hängematte. Wir müssten die Hängematte irgendwo, wo es gemütlich ist, vielleicht mit einem Buch dazu, wenn ich schaffe zu lesen. Aber Hängematte ist mehr mein Ding. Am Strand wird mir meistens zu langweilig. Und dann in der prallen Sonne. Ja.
Und dann als Getränk in der Hand eher ein Bier oder ein Wein?
Ein Bier. Das ist ein bisschen was ich hier vermisse, weil das Bier ist halt nicht so gut hier in Indien und zudem noch recht teuer. Also ist eigentlich so was. Also man kann dreimal essen gehen oder ein Bier trinken von dem gleichen Preis. Und dann überlegt man sich's dann halt schon. Genau. Ja. Aber lieber ein Bier, ja.
Ja, und wahrscheinlich eine Gretchenfrage. Und gleich müssen wir erstmal erklären, was dahinter steckt. Nie wieder mit Mowgli reisen oder nie wieder mit einem Motorrad reisen?
Dann lieber nie wieder mit dem Motorrad. Weil man gewöhnt sich ja dann doch aneinander. Und Mowgli könnte ich nicht weggeben. Dann halt den nächsten Trip im Auto oder im LKW. Aber nicht ohne Mowgli. Ja.
Okay, gut. Also, das war's jetzt auch schon mit dieser Fragerunde. Hast du überstanden.
Ja. Cool.
Und ich frage mich gerade, also wenn ich jetzt gerade so bei mir aus dem Fenster gucke, Daniel hat eine ähnliche Aussicht. Wir sitzen jetzt nicht gerade im gleichen Büro, aber wir sitzen im gleichen Gebäude. Gucke ich jetzt raus und sehe so ein bisschen leicht bewölkten Himmel, viel Grau hier im Industriegebiet bei uns, die anderen Gebäude und Straßen, alles grau in grau gehüllt. Und wir haben hier 15 Uhr gerade, als wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen. Wie sieht's aus, wenn du aus dem Fenster guckst gerade? Und wie viel Uhr habt ihr es?
Heute tatsächlich auch grau, relativ diesig. Also ich hoffe mal, das regnet jetzt dann gleich, weil es war den ganzen Tag jetzt recht spül. Und ihr seht es vielleicht, ich schwitze ein bisschen. Genau. Also ich warte auf den Regen, es ist grau und diesig, es ist kurz vor 7 heute. Und die anderen Tage war es aber jetzt echt super gewesen und wir haben super Wetter gehabt. 30 Grad, Sonnenschein. Und ja, wenn ich rausschaue, sehe ich das Himalaya. Wenn es klares Wetter ist, sehe ich das Himalaya. Sehe ich rauf auf die 7000 Meter hohen Berge. Und wenn ich um mich rumschaue, sehe ich die Hügel vor dem Himalaya. Die sind nur auf, 1500 Meter bis 2000 Meter, sage ich jetzt mal. Aber schon, glaube ich, ein bisschen besser wie im Industriegebiet, ja.
Das ist durch die Hügel mit 2000 Höhenmetern.
Ja, das ist hier Hügel, das ist tatsächlich so. Das ist dann nämlich, also hier 70 Kilometer nördlich von uns, 60, 70 Kilometer sind wir dann tatsächlich schon bei, ich glaube, 7000 Meter oder 7500 Meter oder sowas. Also da geht es so richtig, richtig brachial rauf. Keine Ahnung. Das ist dann schon nochmal was anderes.
Aber halten wir fest, du hast es gerade schon bei den Entweder-Oder-Fragen kurz beantwortet und das mit dem Blick auf den Himalaya ist natürlich auch etwas, was das Ganze verrät. Das heißt, du bist jetzt gerade in Indien unterwegs.
Ganz genau.
Und, wobei bist du ja eigentlich gerade nicht, also wie lange bist du jetzt gerade schon aktuell in Indien?
Ich war im August 2018, bin ich glaube ich das erste Mal nach Indien gekommen. Und dann war ich 5 Monate nochmal in Nepal und die restliche Zeit war ich in Indien. Also ich glaube, dass ich jetzt fast 2 Jahre oder so voll habe in Indien. Und ja. Ich habe 7 Monate am Anfang hier oben gewohnt, wo ich jetzt auch wieder bin. Also jetzt bin ich vor Corona geflüchtet und habe mich verschanzt in einem kleinen Dorf, wo ich meine Ruhe habe, wo ich meinen Laptop aufbauen kann, ein paar Sachen erledigen, wo es halt auch nicht so teuer ist. Genau. Und ich war 7 Monate davor schon hier oben nach einem Unfall. Ich habe mich verletzt bei einem Motorradunfall, bei einem Sturz eigentlich im weichen Sand. Hatte dann angefangen, mein Buch hier zu schreiben und mein Visum ist dann damals abgelaufen. Darum bin ich dann hier abgehauen. Genau, und dann war ich, wie gesagt, 5 Monate nach Nepal. Dann habe ich mich bis in den Süden von Indien durchgearbeitet, ein paar 1000 Kilometer noch. War dann am südlichsten Zipfel und bin dann jetzt in den letzten Monaten eigentlich erst wieder raufgefahren. Also man sieht es ja gerade, hinter dir ist eh schon die Karte. Also es ist ein ganz schönes Stückchen. Dann nochmal von Norden nach Süden ist so doch ein ganz schönes Stückchen.
Definitiv. Das ist ungefähr so, als wenn man von Skandinavien nach Südeuropa fährt.
Ja, ist die gleiche Erklärung.
Genau. Und jetzt kommt ja noch der spannende Punkt, dass du ja gar nicht alleine unterwegs bist.
Genau, so ist es. Mowgli hast du ja vorher schon angesprochen. Mein Pillion, mein Sozius, genau. Mowgli ist meine Katze. Die habe ich 2017 von der Straße gerettet. Und da hatte ich den größeren Trip dann schon geplant. Im August ging es dann los auf den größeren Trip Richtung Dubai und dann später nach Indien. Und im März ist sie dann zu mir gekommen. Sie wäre höchstwahrscheinlich gestorben auf der Straße. Und ich war dann so hin und her gerissen, was tue ich jetzt? Was tue ich mit einer Katze? Aber andererseits kann ich sie nicht einfach sterben lassen, weil sie hat halt sich mich ausgesucht. Sie ist in meinen Arm gekrochen, hat sich dann in meinen Arm gelegt und ist dann einfach die nächsten 3, 4, 5 Stunden oder was in meinem Arm geblieben. Wir sind durch die ganze Stadt getigert. Wir waren noch essen und wir haben noch was getrunken und so weiter. Haben noch ein paar Locals getroffen und genau, sie hat aber dann keine Anstalten gemacht. Sie war einfach nur happy, dass sie warm war und dass sie sicher war. Und dann habe ich sie mit ins Hotelzimmer genommen. Am nächsten Morgen habe ich dann überlegt, was ich jetzt mache. Nehme ich es jetzt mit oder nehme ich es nicht mit? Und dann, nachdem es mit dem Motorradfahren dann eigentlich klar ging, nach einer Viertelstunde hat sie sich damit abgefunden und war dann recht echt entspannt eigentlich drauf. Ja, und dann habe ich mir gedacht, soll wohl so sein. Habe ich es mitgenommen. Genau. Und dann hat sich der Rest einfach so ergeben im Endeffekt.
Das heißt also, um das nochmal kurz festzuhalten, das heißt, Mowgli hast du 2017, in Anführungsstrichen, ist sie dann zu dir gekommen, hat dich dann da gefunden und dann seid ihr seit 2017 zusammen und du bist eigentlich auch 2017 gestartet auf deine Tour und während andere überlegen, was sie mit ihren Haustieren machen, wenn sie irgendwie in Urlaub fahren, hast du einfach die Katze mitgenommen und die ist jetzt seit Jahren bei dir auf dem Bike mit dabei, auf dem Motorrad.
Genau, so ist es. Seit, mittlerweile fast 4 Jahre, ja.
Was bedeutet auf dem Motorrad? Wie kann ich mir das oder wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich ist er die meiste Zeit schaue ich, dass ich ein Zimmer nehme oder irgendwas, wo es ihr gefällt, wo es ein Fenster hat zum Rausschauen, wo es einen Garten kann und so weiter. Aber wenn man halt irgendwo hinfahren, dann sitzt sie vor mir auf dem Tank drauf. Ich habe einen Tankrucksack. Da passt sie zum Glück 100% genau Passform von Mowgli. Macht sie sich da drin gemütlich und das ist außerdem der Punkt, wo es die wenigsten Vibrationen gibt, weil es zwischen den Rädern ist, zwischen dem Vorderrad und dem Hinterrad. Außerdem habe ich es immer im Blick. Sie kommt dann manchmal raus und kriegt dann auf den Tankrucksack oder auch aufs Lenkrad drauf und lässt sich dann Wind durch die Nase wehen. Und da sitzt sie dann und chillt, je nachdem wie die Straßen sind. Manchmal schläft sie sogar ein, wenn es dann eher Holperstraßen sind, dann ist halt nichts mehr schlafen. Genau, aber da sitzt sie und dann, wenn wir irgendwo stehen bleiben, dann kommt sie dann meistens schon raus und dann möchte sie wissen, was ist jetzt los und sind wir jetzt endlich da und sofort alles erkunden und beschnüffeln und genau, dann geht das wieder los.
Mega cool. Und wir zeichnen ja gerade hier den Podcast mit Kamera auf, das heißt, wir haben Mowgli gerade auch schon gesehen, turnt bei dir rum, fühlt sich wohl.
Genau.
Und sie ist ja auch schon, ich meine, du natürlich auch, aber sie ist ja auch schon so ein kleiner Internetstar. Ich meine, unter dem Namen Moto Mowgli ist sie ja dann zum Beispiel, oder findet man euch ja dann eigentlich auch auf Instagram zum Beispiel. Genau, und da kann man euch dann auf der Reise begleiten. Genau. Und du sagtest gerade, du hast Mowgli irgendwo im Urlaub aufgeschnappt. Wo war das? Also,
das war auf dem Rückweg von,
warst du da unterwegs?
Auf dem Rückweg von Marokko. Lass wir es mal.
Okay.
Lass mal so stehen.
Okay, ja, gut. Auf dem Rückweg von Marokko, wo fährt man denn da durch? Durch Algerien dann, oder?
Nee. Also wir haben die Fähre genommen damals von Marokko rauf nach Genua, nach Italien. Genau.
Okay.
Und na, ich habe es in Marokko im Endeffekt aufgelesen. Die Sache ist, dass es natürlich auch nicht ganz so legal ist, weil die Sache ist, ich habe das erst später alles dann mitgekriegt mit den ganzen Impfungen, mit den ganzen Sachen, dass man die eigentlich gar nicht mitnehmen darf in die Länder. Ich habe sie gefunden gehabt und dann am nächsten Tag ging es eigentlich schon, nee, am übernächsten Tag ging es eigentlich dann schon wieder zurück. Genau, und dann habe ich halt einfach die Entscheidung gefasst, entweder heißt, dass er stirbt oder ich probiere es jetzt einfach. Und ich war mir da jetzt nicht wirklich bewusst, wie die Konsequenzen da sein können. Kann aber schon ganz schön krass sein. Also da sind Strafen von bis zu 20.000 Euro dann drauf. Dann kann es natürlich sein, dass sie die einsperren erstmal für ein paar Monate, weil dieser ganze Impfprozess und bis dann das Blut getestet ist im Labor, dass die Antikörper drin sind und so, das dauert noch eine Weile. Genau, also das wäre dann alles ganz schön teuer und kompliziert geworden auf alle Fälle. Vielleicht hätten sie es sogar umgebracht dann, könnte sein. Genau, und es ist vielleicht besser, dann nicht die Leute dazu anzuregen, dass sie dann dass die Katzen aus Marokko zum Beispiel mitnehmen, weil es kann echt nach hinten losgehen. Wir hatten Glück, es sollte halt wirklich einfach so sein, wie es scheint, wie die Toren von der Fähre haben sich geöffnet, die Wolken haben sich geöffnet. Es gab einen richtigen Regenguss, wie in den Tropen eigentlich, nur halt kälter. Und die haben die ganzen Motorradfahrer einfach durchgewunken und meinten, ja, passt schon, fahrt's. Genau, und dann waren wir in Europa und dann danach war es relativ easy eigentlich, weil dann in Europa checkt eigentlich keiner mehr, aber so diese, gerade die Grenzen zwischen Kontinenten und sowas ist dann schon ein bisschen strikter. Genau. Mhm. Ja. Und drum, okay. Wenn mich jemand schaut, dann eigentlich immer so auf dem Rückweg von Marokko, weil ich möchte nicht der Grund sein, dass jemand dann das Leben ruiniert, weil sie eine Katze retten wollten wegen mir. Muss nicht sein.
Ja. Genau. Wobei das ja auch ein großes Thema ist, gerade auch in anderen in anderen Ländern, in der südlichen Region, jetzt zum Beispiel auch hier in Griechenland, Türkei, was wir gerade erwähnt haben, aber auch in Bulgarien, bis hin zu Spanien, Italien etc. gibt es ja echt viel, was in die Richtung geht, wo jetzt sich auch sehr viele dafür einsetzen. Und es gibt halt auch dann Airlines und Institutionen, die sich dafür einsetzen und wo du dann halt rein theoretisch dann auch dich drum kümmern kannst, dann irgendwie eine Katze oder
ein Hund. Ja, also es gibt dann oft auch irgendwelche Tierheime oder Leute, die sich dafür einsetzen, wo man dann im Endeffekt entweder geht man hin und adoptiert eine Katze oder einen Hund oder was, wo die halt von der Straße aufgelesen haben, oder man kann halt auch seine Katze oder sein Tier, was man dann gerade aufgeglaubt hat, dorthin bringen, die kümmern sich um die ganze Impfung, berechnen dann natürlich was, sperren die es dann in einen Käfig oder irgendwo in einem Heim oder irgendwas, einem Tierheim oder sowas. Und dann kann man sich die Katze quasi ein paar Monate später, wenn das dann alles durch ist, kann man sich das dann abholen. Das habe ich dann später auch erfahren, dass es solche Sachen gibt. Aber das war tatsächlich so, weil mit Mowgli und mir war es tatsächlich einfach so eine spontane Entscheidung. Einfach das, ich habe mir da nie groß drüber Gedanken gemacht. Das ist dann einfach so gekommen und hat Gott sei Dank funktioniert halt auch. Und ja, dann hatte ich halt eine Katze und dann, nachdem es eh schon mit dem Motorrad mitgefahren ist, nachdem es eh schon gewohnt ist, überall anders zu sein. Also ich habe es zu meiner Mama mitgenommen, mit in die Arbeit genommen, zum Einkaufen mitgenommen in Aldi. Genau, also ich habe es überall mit hingeschleppt eigentlich und das war sie dann eigentlich also gewohnt. Genau, und dann, warum nicht?
Okay. Und mein Marokkanisch ist relativ schlecht, aber ist Mowgli jetzt so der typische marokkanische Name oder wie kommt man auf Mowgli für einen Katzennamen?
Einerseits habe ich das Geschlecht nicht gewusst. Andererseits fand ich es einfach vom Klang her recht nett. Martin und Mowgli hört sich ganz gut an. Genau, und das andere war, dass ich ein bisschen geschmunzelt habe, weil ich habe es ja im Endeffekt nach Europa gemogelt. Genau. Und damit war es halt Mowgli. Genau, damit war der Name gleich mal da.
Also war das der Name sofort?
Ja, der war spontan da. Ich hab mir nie Gedanken gemacht. Ich habe noch mal kurz überlegt, ob ich es irgendwas anderes nennen soll, aber das war spontan in meinem Gedanken. Natürlich ist ein Findelkind, wie Mowgli aus dem Dschungelbuch, ist ein Findelkind, von daher recht naheliegend auch. War spontan. in meinem Kopf.
Ja. Ich wollte nur gerade erzählen, ich habe einen Bruder, der ist 5 Jahre jünger als ich. Aha. Und wo wir beide so, keine Ahnung, weil er, sag ich mal, 10, 11 Jahre alt war und ich dann halt schon ein bisschen reifer war und weiter war von der Entwicklung, haben wir natürlich auch häufiger irgendwie Gesellschaftsspiele gespielt, Kartenspiele oder sonstiges, was man halt so macht als Geschwister in dem Alter. Er wusste manchmal sich nicht weiterzuhelfen, als dann doch irgendwie auch irgendwie zumindest anzusetzen von einer Täuschung oder sonstiges. Irgendwie wollte er sich einen Vorteil verschaffen, weil er sonst keine Chance hatte. Und dann habe ich ihn, also er hat auch den Spitznamen Mowgli von mir bekommen. Von daher weiß ich, was du meinst mit dem Mogeln, mit dem Rübermogeln dann bei dir, die Katze so zu nennen. Grüße gehen raus an Dennis, der jetzt wahrscheinlich erstmal wieder mit mir sprechen wird.
Wer sitzt im Dschungel und schummelt beim Kartenspielen? Mowgli.
Korrekt. Okay, gut. Alles gut. Da sind wir hier im Ruhrgebiet, können wir das. Alles gut. Von wegen Ruhrgebiet. Du kommst ja nicht aus dem Ruhrgebiet, das hört man dir auch noch an, auch wenn du jetzt schon seit Jahren in Indien bist, hört man dir den Dialekt an. Das heißt, kommst ja nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern ursprünglich
Ursprünglich aus dem Osten, zwischen Dresden und Cottbus. Und ich mit 16 bin ich dann nach Bayern gezogen, nach Rosenheim. Und mittlerweile, es kommt einfach darauf an, mit wem ich quatsch. Mal kommt das Bayerische ein bisschen durch, mal kommt wieder das andere ein bisschen durch. Und dann vermischt sich das alles so bei mir. Aber solange man es versteht.
Ach, auf jeden Fall. Aber ich frage mich nur, weil dann bist du halt in Anführungsstrichen in Rosenheim unterwegs gewesen und dann hast du dir gedacht, nö, ist zwar schön hier, aber jetzt breche ich auf zur großen Reise. Ja. Erstens, wie kommt man auf die Idee? Zweitens, wie geht man das an? Das war ja schon vorher geplant, glaube ich. Ne?
Ja, die Idee, die geht eigentlich recht lang zurück schon. Das sind so ein paar Sachen passiert, so, was immer weiter mich dazu gebracht haben, eigentlich, dass ich das machen möchte. Jetzt nichts Schlimmes, aber einfach, wo ich gesehen habe, dass ich in die Richtung gehen möchte. Das hat damals angefangen, dass ich als Kind, dass ich mit einer Firma groß geworden bin. Wir haben ein Familienunternehmen, ein Autohaus. Und ich halt immer meine Eltern und meine Großeltern und meine Onkel und meine Tante gesehen habe, wie sie die komplett immer schuften. Montag bis Sonntag, eigentlich Wochenende war nicht wirklich angesagt, es war halt immer Arbeit. Entweder war es wirklich Arbeit im Büro, dann musste der Haushalt gemacht werden, der Hof erledigt werden, die Werkstatt und so weiter und so fort. Also es war immer genug Arbeit. Und ich habe mir damals in der Schule schon dann gedacht, ich habe da eigentlich keine Lust drauf, dass ich ständig arbeite. Ich meine, ich arbeite gern und es macht mir ja nichts aus, aber es muss halt irgendwo eine Balance da sein. Und mein Leben habe ich so vor mir gesehen, dass ich die Firma übernehme, dass mein Leben genauso aussieht. Und ich habe das schon so mein ganzes Leben vorwegsehen können, vorplanen können. Und das hat mich echt, das hat mir Angst gemacht, einfach meine Zukunft als kleines Kind eigentlich schon zu sehen. Und das war so das Erste, was ich gesagt habe, dass ich irgendwie da raus muss. Und damit bin ich damals mit meiner Mom nach Rosenheim. Sie ist dann nach Rosenheim gezogen. Und das war dann so das für mich einfach was anderes, einfach Haus. Genau, in Rosenheim habe ich dann erstmal ganz normal gearbeitet und alles, habe diese Routine gemacht für 10 Jahre oder länger. Und das war dann alles ganz nett. Ich habe dann allerdings einen Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst war dann so eine ähnliche Situation wieder gewesen. Ich hätte zu meiner alten Firma wieder zurückgekommen. Es war eine super Firma, aber ich habe halt wieder so das vor mir gehabt, so jetzt hocke ich da. Ich habe andere Leute gesehen, meine Kollegen mit einer Uhr auf dem Schreibtisch, die Jahre bis zu ihrem Rentenalter anzeigen, und das war halt so eine deprimierende Vorstellung für mich, dass ich mir einfach gedacht habe, das glaube ich dir. Ich glaube, deswegen habt ihr dann auch euer eigenes Ding gemacht, denke ich nicht.
Ja, ist wirklich so. Ja. Nur ganz kurze Anekdote. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe zum Industriekaufmann, war das so, dass waren so Einzelbüros oder Doppelbüros und dann aber so ein Büro nach dem anderen. Und die Büros waren getrennt mit so Glasscheiben. Mhm. Und dann hatte ich da auch einen Vertrag bekommen nach meiner Ausbildung und durfte dort dann eigentlich Karriere machen sozusagen. Mhm. Aber das war halt ein großes Unternehmen. Man wusste schon, wie es in den nächsten Jahren weiterläuft. Und das heißt also, meine Aufstiegschancen waren da relativ gering im eigenen Unternehmen dann. Ja, was heißt eigenes Unternehmen, sondern in dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und neben mir saß so ein Mann, ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber der war halt echt sehr korpulent. Und er hat morgens dann erstmal, wenn er angekommen ist, hat er dann erstmal sein Butterbrot da rausgeholt und hat seine Zeitung gelesen und so und ist dann punkt um 15:30 oder 16:30 wieder abgehauen und so. Und ich saß da und habe die ganze Zeit immer ihn gesehen und habe gedacht, das kann nicht meine Zukunft sein. Das kann einfach nicht meine Zukunft sein. Und jetzt gar nicht von der Figur bezogen, sondern einfach dieses, der saß so demotiviert und war einfach war drin in so einem Hamsterkäfig sozusagen. Und genau, von daher kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst.
Genau, ja. Also ich habe es mit meiner Firma, muss ich echt sagen, ich hatte es gut erwischt. Ich hatte ein schönes Büro gehabt und vermutlich sogar Aufstiegschancen, wenn ich die Ambition gehabt hätte. Aber das war trotzdem einfach das, dass ich dann einfach, ich habe nach meiner, genau nach meinem Zivi wollte ich dann einfach irgendwie was anderes. Ich wollte dann mal schauen, so was raus einfach, irgendwohin raus. Erst einmal Englisch lernen, weil mein Englisch war halt echt beschissen. Und mir war damals schon bewusst, okay, das wird halt alles irgendwie sich nach Englisch orientieren. Genau, und dann war damals die Entscheidung, nach Australien zu gehen. Dann war ich dann 2 Jahre in Australien, Work and Travel. Ich bin dann mit 1.000 Euro in der Tasche, bin ich nach Australien geflogen und habe dann gearbeitet und dies und das gemacht, habe gefeiert und habe da eine gute Zeit gehabt, habe dann irgendwann mein Auto gehabt, ein Van, habe dann ein halbes Jahr schon da drin gelebt und habe das eigentlich genossen, diese Freiheit. So, wenn es mir irgendwo nicht getaugt hat, dann war ich halt am nächsten Strand, dann bin ich da wieder, so nach dem Motto. Und dann bin ich aber wieder zurück, weil mein Visum ausgelaufen ist. Ich habe dann auch keins kriegen können, weil ich damals noch keine Weiterbildung hatte. Ich war Speditionskaufmann, aber sonst hatte ich halt nichts. Und damit konnte ich kein Visum kriegen. Und dann war so der Gedanke, okay, jetzt habe ich wieder zurück nach Deutschland, mache mein Verkehrsfachwirt. Und mit dem Verkehrsfachwirt, wenn ich das alles vor 30 schaffe, dann kann ich nach Australien wieder zurück. Ist dann natürlich alles anders gekommen, aber so nach und nach so dieser Gedanke, dass ich irgendwo raus will und irgendwie schauen will, was so das Leben für mich bereithält, das war schon immer da eigentlich. Und das ist dann immer stärker geworden. Da habe ich es in 2015 nochmal probiert, hatte dann allerdings eine Freundin. Und das ist dann ein 3-Monate-Trip geworden und nach Südostasien. Bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und dann war es aber so klar, okay, jetzt möchte ich los. Ich habe dann das Motorradfahren wieder entdeckt in Vietnam. Wir haben uns so 100 Kubik Mopeds gekauft, sind dann quer durch Vietnam gefahren, über 3000 Kilometer. Und haben dann so viele Locals kennengelernt, die uns angehalten haben, uns Selfies gemacht haben, uns zum Essen eingeladen haben, uns ihre guten Kleider hochgekrempelt, weil sie gerade beim Festtagsessen waren und angefangen haben, unser Motorrad zu reparieren und so. Diese ganzen krassen Sachen, also diese nicht die Touristenorte, wo man normalerweise hinfährt mit einem Bus oder mit was weiß ich, mit einem Flugzeug, sondern wirklich das, was eigentlich dazwischen liegt, wo keine Sau jemals gehört hat und wo auch eigentlich niemand hinkommt. Und das waren dann so gerade diese interessanten Erfahrungen, wo mich so fasziniert haben. Und wie ich von dem Trip zurückgekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir ein Motorrad gekauft, weil ich keine Ahnung hatte vom Motorrad, keinen Plan, keine Ahnung, wie ich ein schweres Motorrad überhaupt handle. Das Größte, was ich jemals gefahren bin, war diese 100 Kubik Honda in Vietnam. Das heißt, erst einmal ein schweres Motorrad hin, eine 650er und dann Research gemacht, geschaut, was brauche ich. Und dann, bevor ich überhaupt wusste, wo es hingeht, hatte ich das Motorrad, was eigentlich überall hinfahren kann, eine Afrika-Tour aus dem Jahr 2000. Genau, robust, alt, kann überall repariert werden. Das Ding kann in Afrika, in Iran, in Indien überall repariert werden. Und bringt einen überall hin. Und das war dann, danach habe ich mich vor die Karte gestellt und habe mir dann gedacht, okay, wo möchte ich hin? Aber so der Gedanke, ich möchte irgendwo hin und irgendwo meinem Leben einfach die Chance geben, mich irgendwo hinzuführen, das war eigentlich seit langem dann drin. Weil ich sag mal, wenn ich jeden Abend, jeden Tag vorgeplant habe für dieses nächste Jahr meinen Urlaub schon eingetragen habe, ich sag mal, wie viel Spontanität ist da noch da? Wie viel Chance ist, dass noch irgendwas passiert, abgesehen davon? Und ich habe mir gedacht, wenn ich das einfach freilasse, wenn ich da einfach nichts geplant habe und einfach drauf zugehe, dann kann ich in die Richtung gehen, durch die Türen gehen, die sich vor mir öffnen und in die Richtung gehen, die sich halt einfach gerade irgendwie ergibt und so lange bleiben, wie ich möchte. Und das hat sich jetzt dann mittlerweile so ergeben, dass ich fast 4 Jahre unterwegs bin. Mittlerweile ein Buch geschrieben habe über unseren Trip auch. Und ja, eigentlich wollte ich dieses Jahr zurück, aber mit Corona jetzt werde ich schauen, dass ich nächstes Jahr zurückfahre. Und mal schauen, was ich dann mache. Also zurückfahren eigentlich eher so, um diese Runde zuzumachen, um nochmal den Kreis zuzumachen, um nochmal das Abenteuer abzuschließen. Und dann, glaube ich, kommt der nächstes.
Spannend. Also du hast jetzt so viele Sachen erzählt, wo ich auf jeden Fall nochmal nachfragen möchte.
Ja, das war jetzt ein schnell durchlaufen.
Ja, klar. Also wenn du sagst, 3 Monate durch Vietnam im Motorrad, kann ich mir nur vorstellen, okay, da kriegt man entweder lange Urlaub oder man hat halt irgendwie gerade beruflich die Möglichkeit, irgendwie für 3 Monate rauszubrechen. Ja, und das kriegt man auch irgendwie noch mit der Urlaubskasse hin. Aber wenn du jetzt seit mehreren Jahren unterwegs bist, wie finanzierst du dich? Das heißt, machst du dann irgendwie vor Ort dann jetzt in Indien, hast du Gelegenheitsjobs? Jetzt denken wir aus deutscher Sicht, kann ja auch total falsch sein, aber dass Indien ja eigentlich eher ein etwas ärmeres Land ist und riesengroß mit einer extremst hohen Bevölkerungszahl, kriegt man da so einfach Jobs? Kann man da dann einfach Geld verdienen? Wie läuft sowas jetzt
aus? Also du bist ja noch nicht vier
Jahre in Indien. Also.
Nee, aber ich sag mal, wenn ich wollte, mittlerweile kenne ich mich relativ gut aus und habe schon viele Leute getroffen, habe gute Kontakte hier in Indien. Wenn ich wollte, könnte ich arbeiten. Also ich könnte zum Beispiel ein Hostel leiten oder ein Hotel leiten oder irgendwie sowas. Weil da würden es halt das echt bevorzugen, wenn dort ein Weißer sitzt, der halt Englisch spricht, und das macht ein ganz anderes Bild. Das macht gleich ein viel höheres Bild. Das heißt, wenn ich irgendwo nach diesen Sachen schaue, wurde mir auch schon öfters angeboten, ein Camp zu leiten oder Hostel zu leiten oder so eine Geschichten. Dann würde ich halt Kost und Logis dort kostenlos kriegen, würde vielleicht ein paar Euro obendrauf kriegen, dass ich mir was kaufen kann, man Sprit und was auch immer, und würde im Endeffekt kostenlos leben können. Also die Option ist da, ist aber halt stressig, und dann die andere Sache ist, man kann halt nichts anderes da machen, weil man ist dann wirklich da, der Manager, ständig kommen dann die Leute und dies und das und das und das. Also das ist wirklich ein stressiger Job danach. Also die Möglichkeit gäbe es, man kann natürlich auch einfach Sachen verkaufen online. Ich habe jetzt auch meinen eigenen Online-Shop gestartet, ursprünglich um das Buch zu verkaufen, weil ich einfach als Shop einen viel größeren Marge, eine Handelsspanne habe, wie als Autor, was ich als Autor kriege, genau. Und ich habe jetzt vor, den Shop noch ein bisschen auszubauen. Ich habe jetzt da Kendamas reingemacht, das sind japanische Holzspielzeuge, die ich schon seit vielen Jahren spiele, weil es einfach eine coole Sache ist, und ich möchte jetzt so diese Schals reinmachen, diese großen Schals. Dann möchte ich aber bei den ganzen Sachen halt auch immer schauen, dass das irgendwo einen Hintergrund hat, wo es halt die Leute, die es herstellen, sollen was davon haben, die Farben und die Materialien sollen halt bio, also quasi ökologisch irgendwo verantwortungsbewusst hergestellt sein, und ich möchte schauen, dass jeder was vom Kuchen abhat, sodass im Endeffekt jeder vom Ersten, der auf dem Feld steht und das Zeug pflückt, bis zu dem, der es im Endeffekt trägt, dass soll jeder was davon haben. Genau, und das ist so ein bisschen die Philosophie, und versuche dann jetzt halt da noch ein paar Sachen reinzumachen in den Shop. Also das ist so eine Sache, die ich gerade aufbaue. Wirklich, Geld kommt dabei noch nicht rum, das ist alles noch im Aufbau. Das Buch, was ich vorher schon erwähnt habe, ich wurde in Dubai von einem Verlag, vom Gref und Unser Verlag angeschrieben, ob ich ein Buch schreiben möchte über unsere Reise. Habe dann dazu gesagt und habe auch einen Vorschuss gekriegt für das Buch. Von dem Vorschuss habe ich es dann geschafft, dass ich ein Jahr lang in Indien und in Nepal quasi lebe. Und mir die Zeit dann auch freischaufle, um das Buch zu schreiben. Und genau, jetzt hat sich's mittlerweile dann auch ganz gut verkauft. Das heißt, da ist ein bisschen Geld reingekommen. Und dann Freunde, Familie schicken mir hin und wieder mal ein bisschen was für Geburtstag, Weihnachten. Dann schickt die Oma mal wieder was, nicht? Genau, und dann mittlerweile ist es auch so, dass es einige Leute gibt, die dann hin und wieder mal ein paar Euro schicken und uns einfach unterstützen. Ich habe einen Fundraiser auf GoFundMe, und ich habe über die Website dann motomogli.com auch die Möglichkeit, dass man eine Spende hinterlassen kann. Also entweder eine Spende für meinen Wald, ich habe einen Online-Wald, wo ich dann ein paar Bäume pflanze, oder eine Spende für uns direkt, wo ich mir ein Bier von kaufen kann. Genau. Oder halt dann auch was kaufen kann in dem Shop. Und da kommt dann auch so hin und wieder schicken mir dann Leute auch ein bisschen was, und das hilft halt einfach ungemein. Und davon abgesehen, je langsamer man reist, desto billiger wird es im Endeffekt. Also die meiste Zeit, wenn ich jetzt durch Indien reise, ich penne bei irgendwelchen Kumpels. Ich kenne mittlerweile relativ viele Leute, entweder persönlich oder über Instagram, oder sind es die Freunde von Freunden. Also wenn ich jetzt in irgendeine indische Stadt fahre und ein paar Leute frage, dann habe ich sicherlich jemanden da, der jemanden da kennt und wo ich unterkommen kann. Und dann, dann ist es halt recht preiswert eigentlich. Genau, also je langsamer man reist, desto günstiger es ist. Ich habe aber in Dubai auch gearbeitet, zwei Jobs. Genau, das ist nicht zu unterschätzen. Genau, ich habe 4 Monate in Dubai in der Spedition gearbeitet und dann nochmal als Rezeptionist in der Art Gallery, in der Kunstgalerie. Genau, und da ist dann auch nochmal ein bisschen was rumgekommen. Und ja, von den ganzen Sachen halte ich mich so über Wasser.
krass. Und ich frage mich gerade, du bist jetzt 35 und sind ja ungefähr dann alle drei jetzt eine Altersklasse. Und ich meine, man hat ja dann, man kriegt irgendwie, wenn man in Deutschland aufwächst, hat man ja ein gewisses Bild von gewissen Regionen auf der Welt. Und so, glaube ich, hat gefühlt jeder Deutsche auch erstmal ein Bild von Indien. Und hat Bilder im Kopf, die man irgendwo aufgefasst hat durch irgendwelche Medien oder sonstiges. Jetzt reist du quasi oder lebst mehr oder weniger ja auch seit Jahren in Indien. Wie hat sich dein Bild verändert? Und wie würdest du jetzt Indien beschreiben für uns, die vielleicht vielleicht ein anderes Bild haben. Oder haben wir das, kriegt man das schon gut mit in Deutschland? Und es ist eigentlich genauso, wie man es quasi lernt.
Ich bin jetzt so grundsätzlich jemand, der eigentlich einen Fernseher nie anmacht. Ich habe gar keinen Fernseher seit, weiß ich nicht, 20 Jahren. Und auch nie die Zeitung aufschlägt und eigentlich auch nie Radio hört, weil im Endeffekt machen einen die ganzen Medien relativ verrückt und es wird auch immer nur das Negative gezeigt. Und ich habe das mal eine Weile lang gemacht. Ich habe die Medien eine Weile lang verfolgt. Ich wurde dann relativ fast schon deprimiert. Also ich habe alles eigentlich aus einem schlechten Licht gesehen. Ich bin an einem sonnigen Tag rausgegangen, habe aber eine schlechte Stimmung gehabt, weil ich mir gedacht habe, so viel Scheiße passiert da. Genau, und dann irgendwann haben wir gesagt, ich schaue mir das nicht mehr an, das ist mir wurscht, ich schaue es mir einfach selber an. Und dementsprechend habe ich eigentlich gar nicht so wirklich ein Bild von Indien gehabt. Ich meine, die Himalaya habe ich gewusst, ich habe gewusst, dass es heiß ist, dass es busy ist, viele Leute leben hier. Sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel gewusst. Diese Vergewaltigungssachen, was man bei uns in den Medien dann hört, das habe ich mal gehört gehabt. Aber sonst hatte ich eigentlich nicht wirklich ein Bild gehabt über Indien. Und dann dementsprechend hat sich nicht viel verändert. Aber ja, wie ist es? Indien ist krass. Indien ist ein super, super Land. Definitiv sowas von empfehlenswert für jedermann eigentlich. Es ist unglaublich groß. Jeder Bundesstaat ist eigentlich wie ein anderes Land. Also so wie wir jetzt bei uns in Europa verschiedene Länder haben, so sind es bei denen die verschiedenen Bundesstaaten. Das Essen ist unterschiedlich. Die sprechen alle paar Kilometer eine andere Sprache. Die mal kochen sie scharf, mal kochen sie nicht scharf, mal machen sie das, mal das. Je nach Landscape, je nach Landschaft, je nach oben ist es halt relativ trocken und heiß. Also da unterhalb vom Himalaya ist es relativ trocken und heiß. Und dann, wenn man in den Süden runterkommt, dann ist es extrem luftfeucht. Also Kerala hat fast immer 100% Luftfeuchtigkeit. Und dementsprechend ist es einfach ein Dschungel. Also wenn man da ein Haus hinstellt und 5 Jahre lang nichts an dem Haus macht, 5 Jahre später findest du das Haus nicht mehr, weil es so krass überwuchert ist. Und dann die Kulturen sind auch extrem verschieden. Im Norden, in den Bergen, das sind so alles so kleine Kulturen, viel tibetisch dann auch. Und grundsätzlich sind die Inder sehr, sehr gastfreundlich, also extrem gastfreundlich. Und oftmals fühlen sie sich so verpflichtet, so nach dem Motto, du kommst in unser Land. Es ist unsere Verpflichtung, quasi sicherzustellen, dass es dir gut geht und dass du genug zu essen hast, dass du eine Unterkunft hast. Und die sind oftmals, fühlen sich dann auch geehrt, sich einladen zu dürfen. Und sehr, 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 sehr offen, sehr, sehr nett. Und das ist eigentlich was grundsätzlich in Indien ist. Aber zum Beispiel in Kerala unten sind die Leute noch mal gastfreundlicher wie im restlichen Indien. Also in Kerala geht niemand hungrig ins Bett. Und es muss auch niemand im Regen schlafen, weil die Leute einfach da so extrem gastfreundlich sind. Es ist wirklich unvorstellbar. Also genau. Und es ist ein Land voller Gegensätze. Ich könnte jetzt zum Skifahren gehen oder ich könnte an den Strand fahren. Es geht beides. Je nachdem, was ich möchte. Ich kann in der Hitze sein, ich kann in der Kälte sein, ich kann ein Iglu bauen oder bei 50 Grad oder 45 Grad in Delhi schwitzen. Ja, ist alles drin und alles dazwischen und für Reich und für Arm, man kann hier für sehr, sehr billig leben, wenn man möchte, fast kostenlos eigentlich. Wenn man irgendwo jemand findet, wo man ein bisschen mithilft und ein bisschen danach schaut, man kann kostenlos in Indien leben, mehr oder weniger. Man kann aber auch richtig gut Geld lassen, also wenn jetzt jemand Geld hat und sagt, er möchte jetzt hier Luxusurlaub machen, dann ist er genau an der richtigen Adresse. Es gibt genug Zimmer, die wo 200-300 Euro die Nacht kosten. Und wo dementsprechend natürlich eine schöne Aussicht dann haben und schöne Betten und Klimaanlage und großen Flachbildschirm und jemand, der Essen ins Zimmer bringt und alles mögliche Pipapo dann mit dabei ist. Also man kann wirklich tatsächlich alles, komplett alles haben in Indien. Ist wirklich ein faszinierendes Land. Ja. Und mit einem Visa kommt man halt da überall hin, das ist das Nächste. Man muss jetzt nicht an Grenzen stehen oder irgendwas. Es ist, genau, ist super. Also hier spricht jeder Englisch oder viele sprechen Englisch. Von daher ist Kommunikation ist eigentlich selten ein Problem. Ja, ne, ist ein super Land. Also kann ich nur empfehlen, jeder, der das jetzt hört, auf alle Fälle, kommt nach Indien.
Du hast die Hilfsbereitschaft angesprochen. Mhm. Du bist jetzt schon zwar länger da, aber ich würde dich schon immer noch als dann gewissermaßen Tourist beschreiben. Würdest du auch sagen, dass das indische Volk untereinander hilfsbereit ist? Weil das ist so ein Trugschluss, das höre ich auch ab und zu von den Deutschen, dass man hilfsbereit zu Touristen ist. Aber wenn man es dann jetzt irgendwie auf das Land bezieht, finde ich, ist die Nächstenliebe in der Republik sehr gering. Wie ist das in Indien?
Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, dass diese Gastfreundschaft die Hilfsbereitschaft übersteigt. Also dass man einem Gast hilft, ist mehr selbstverständlich, wie dass man einem Landsmann hilft. Das liegt aber auch oftmals daran, leider muss man auch sagen, dass es hier einfach so viele Leute gibt und dementsprechend auch viele Leute in Armut leben. Und es gibt aber viele Leute, die einfach keinen Bock haben, irgendwas zu machen, die wo sich durchschnurren. Man kann hier, selbst man wollte, nicht jedem helfen, weil es einfach wirklich Leute gibt, die darauf hoffen, dass irgendjemand den Geld zusteckt, die nicht irgendwo versuchen, dass sie was machen. Genauso wie es die bei uns gibt, gibt es die hier auch. Genau, grundsätzlich ist es aber unterschiedlich von Person zu Person. So, wenn die Leute sich kennen und wenn die befreundet sind, dann helfen die sich schon untereinander. Dass man jetzt einem Fremden hilft, jetzt gerade so mit Geld oder sowas nicht, aber wenn jetzt jemand einen Unfall hat oder was, dann bleiben die Leute schon stehen und helfen dann mit auf und schauen. Also so grundsätzlich Hilfsbereitschaft ist da, aber ja, das ist gegenüber einem Gast auf alle Fälle eine ganz andere Nummer. Also viel, viel stärker gegenüber einem Gast auf alle Fälle, ja. Aber unten in Kerala, muss ich sagen, sind die Leute, wie gesagt, wärmer, die helfen sich auch untereinander mehr. Und gerade diese Nachbarschaft in Kerala, die sind alles, das ist eigentlich wie ein riesiges Dorf. Und dann gibt es Ballungszentren, die wo da halt zu Millionenstädten ranwachsen. Und dann wird es immer ein bisschen weniger und dann kleiner wie Dorf wird es eigentlich nichts. Also da gibt es in Kerala gibt's eigentlich nichts, so, wo man jetzt sagt Wiesen und Felder und so. Das ist alles, da wohnt über jemand. Und die Nachbarn, die schauen aber dann auch immer, dass sie gegenseitig sicher sind und dass, wenn jemand zu viel gekocht hat oder wenn jemand Geburtstag hat, dann wird eingeladen und alles. Also diese Nachbarschaft und dieses, gerade im Süden ist es sehr, sehr, sehr stark und die helfen sich dann auch dementsprechend gut, weil die einfach sehr, sehr verbunden sind miteinander. Genau.
Zu viel gekocht.
Jetzt überlege ich gerade nochmal, du bist jetzt in der Nähe, also du kannst auf das Himalaya-Gebirge schauen, das heißt, also genau. Du bist im Süden oder im Norden, ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht genau, wo das ist.
Nee, im Norden. Himalaya hast du oben in Nordindien, Nordpakistan hast du es, in Nepal, Bhutan und dann geht's, dann hört es eigentlich auf da drüben. Genau, und dann halt in Tibet, beziehungsweise in China. Genau, also ich bin da, wenn du Delhi siehst, ja. Ich bin jetzt ungefähr 450 Kilometer so nördlich, ein bisschen nordöstlich von Delhi. Genau. Also ich könnte innerhalb von einem Tag in Nepal sein, ich könnte aber innerhalb von einem Tag eigentlich auch oder zwei Tagen in Pakistan sein.
Genau. Okay. Ja, krass. Okay, jetzt kann man das ein bisschen besser einschätzen. Ich frage mich noch, du hast gerade gesagt, dass du die Medien irgendwie eigentlich eher meidest. Und auch in Deutschland irgendwie nie die Medien konsumiert hast. Und ja. Wenn du das gemacht hast, ging es dir nicht ganz so gut. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle, dass wir eine schwere 14, 15 Monate hinter uns haben, pandemiebedingt. Und wenn man dann tatsächlich in den letzten Monaten die Medien in Deutschland verfolgt hat, dann ist man, glaube ich, auch wirklich, dann hat man, ist egal, wie gute Laune man hatte, wenn man sich abends die schönen Nachrichten angeguckt hat oder so, das war einfach die absolute Vollkatastrophe. Da wirst du gar nichts verpasst haben, keine Sorge. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, wir haben ein Bild bekommen von Indien in den letzten zwei Monaten, was extremst negativ geprägt ist. Also da war ja nun mal gerade der Ausbruch der Pandemie extremst heftig. Sag du mal, weil du hast es ja live vor Ort dort erlebt, was sind wirklich, also ich sage jetzt einmal wirklich, nicht, dass ich die Medien jetzt hier damit irgendwie angreifen will, aber
verstehe.
Also dann nochmal andere Bilder als das, was du an persönlichen Eindrücken mitbekommen hast.
Ja, also ich habe es jetzt so erster Hand nicht so viel mitgekriegt. Was ich mitgekriegt habe, ist von vielen meinen Freunden, die mir dann erzählt haben, oh, zwei meiner Arbeitskollegen sind gestorben, oh, der Dad von meinem Kumpel ist gestorben, mein Nachbar ist gestorben. Und diese ganzen Sachen, also das habe ich schon mitgekriegt, dass wirklich viele Leute sterben und auch ein paar Leute, ein Kumpel von mir hat letztens einen Patienten nach, wo war das, irgendwo aus Bangalore raus in ein anderes Krankenhaus gebracht, weil die Betten voll waren. Also Betten sind überfüllt immer noch. Zwischendurch gab es keinen Sauerstoff, weil einfach die Regierung da nicht vorgeplant hat dafür. Es waren weder irgendwelche Krankenhäuser oder irgendwelche Extrabetten dafür bereitgestellt. Ich meine, es gibt teilweise leerstehende Gebäude. Man hätte locker dort ein paar Betten reinstellen können, hätte das als Backup nehmen können. Ein paar Sauerstoffflaschen, aber das wurde halt einfach nicht daran investiert. Es wurde halt einfach ignoriert. Keine Ahnung, was da genau, es ist ja auch riesengroß, dieses Thema Politik. Genau, aber es wurde auf alle Fälle nicht vernünftig vorbereitet. Und dann war es tatsächlich so, dass jetzt, wo das nach oben gegangen ist, dass wirklich so viele Leute gestorben sind. Und die meisten Bilder habe ich dann aber auch bloß von irgendwelchen anderen Leuten gekriegt, die in WhatsApp-Nachrichten das gekriegt haben oder auf Facebook oder die mir Nachrichten gezeigt haben von öffentlichen Nachrichtenkanälen. Aber ich habe mich ein bisschen ferngehalten davon. Also ich bin jetzt nicht unbedingt genau da zu den Krankenhäusern hin, um mir das anzuschauen, weil es muss ja dann auch nicht sein. Genau, also ich habe immer versucht, dass ich mich ein bisschen fernhalte davon. Von daher, so viel von dem Chaos habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Von den Einschränkungen, ja, also die Lockdowns und die Maßnahmen und so, das betrifft dann natürlich schon. Ich habe jetzt Glück gehabt, wie ich raufgefahren bin, war das alles noch so am Anfang von dieser großen Welle. Und dann, wie das gerade richtig schlimm geworden ist, bin ich eigentlich hier oben in dem Dorf angekommen. Und hier in dem Dorf ist noch gar keiner gestorben an Corona. zum Glück. Genau, aber es war, mein Nachbar hat es gehabt, also das Zimmer unter mir und eins weiter, der Junge, der hatte Corona. Genau, aber der hatte keine Symptome und dem geht's gut und genau.
Ja. Okay. Aber du bist schon mit dem Gedanken und dem Absicht jetzt auf diesen ruhigeren Ort in Indien und hast dich dort zurückgezogen, auch aufgrund der pandemischen Situation vor Ort? Oder ja. Was spielt da genau mit rein, dass du jetzt ein bisschen weg bist vom Schuss?
Ja, nee, das war genau deswegen. Ich habe halt gewusst, was ich hier oben, was mich erwartet. Ich kenne das ja schon, ich war 7 Monate hier und habe mir gedacht, jetzt mich irgendwo verschanzen, weil die nächsten 2-3 Monate dachte ich mir, geht sicherlich nichts. Und das Problem war jetzt auch, irgendwo hinzufahren, wo ich niemanden kenne, weil es hat natürlich jeder Angst vor Corona. Wenn ich dann sage, hey, ich komme gerade von Rajasthan und ich möchte jetzt irgendwo Hotel, dann waren die auch nicht so happy. Genau, und hier kenne ich halt genug Leute und das hat sich dann so ergeben und das hat dann schon gepasst. Ich konnte erstmal bei meinem Kumpel pennen und habe mir dann in den nächsten Tagen ein Zimmer gesucht und hatte es relativ sicher hier halt einfach. Wenn ich jetzt irgendwo anders hingegangen wäre, dann erstmal, bis ich ein schönes Plätzchen finde. Und wenn es blöd läuft, dann ist man halt gezwungen, irgendwo sich in einem blöden Zimmer irgendwo zu verschanzen. Wenn es Lockdown ist, dann kann man halt auch nichts mehr machen. Genau. Und deswegen einfach hierher. Und es ist auch ein recht ruhiges Örtchen. Also es ist recht angenehm. Es ist so ein bisschen ein Hippie-Dorf. Also die, ich glaube, die Beatles waren damals hier und Jimi Hendrix war hier und ich glaube, Jim Morrison war hier. Ich weiß nicht, müsste man mal nachschauen. Genau, aber auf alle Fälle.
Okay.
Es ist ein cooles Ortchen, so ein Überbleibsel aus der Hippie-Zeit eigentlich. Und genau, recht cool, angenehm.
Cool. Okay. Und ich war jetzt übrigens auch auf Kreta in so einem ehemaligen Hippie-Dorf sozusagen. Da gibt es so einen Strandabschnitt, wo die früher in den 60er Jahren wohl gelebt haben. Und da das sieht dann magisch, auch 40 Jahre, 50 Jahre später noch weiterhin Aussteiger und Hippies sozusagen an. Also der Ort war tatsächlich, auch wenn man das jetzt nicht so zu Kreta packt, wenn man gedanklich über Kreta nachdenkt, waren dann da extrem viele Aussteiger und Hippies, sage ich mal, die da dann alle sich in dem Ort getroffen haben. Von daher kann ich mir das gerade gut vorstellen, wie das bei euch in dem kleinen Dorf sein wird. Frage nochmal ganz kurz, grob, also weg von Corona und so. Ich hoffe einfach, dass das jetzt, natürlich hoffen wir jetzt alle, dass das jetzt in Indien dann auch unter Kontrolle ist. Ich glaube, es wird auch wieder geöffnet oder sowas, wa? Das haben wir jetzt irgendwie wahrgenommen in den letzten Tagen, dass in Indien auch irgendwelche Schritte wieder geöffnet werden.
Also generell ja. Ich dachte, die Grenzen meines Geld. Nee, generell, jetzt wieder, also die Läden sind jetzt langsam wieder ein bisschen länger offen. Ich denke mal, ab nächster Woche wird es fast wieder normal sein, ja.
Genau. Okay.
Also jetzt ist es das Gröbste, ist, glaube ich, jetzt erstmal durch für die Welle und dann warten wir auf die nächste. Genau.
Alter. Ja, ich hoffe, es kommt keine mehr, aber gut.
Also es gibt schon Leute, die es voraussagen. Ich bin nochmal gespannt jetzt, wie das mit der Impfung ist, ob die effektiv wirklich ist. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt ist eh eine blöde Zeit zum Zurückfahren, weil jetzt ist einfach zu heiß. Wenn ich jetzt durch Pakistan muss, dann ist wieder extrem heiß, 45 Grad oder irgendwie sowas durch die Wüsten. Von daher bin ich jetzt auch gar nicht ganz böse, wenn es noch eine Weile zubleibt. Und dann werde ich schauen, dass ich nächstes Jahr im März, dass ich hier starte. Genau, da kann ich im Sommer hoffentlich nach Russland.
Ja. Ich wollte gerade fragen, vermisst du irgendwas an Deutschland jetzt, wenn du da in Anführungsstrichen abhängst und jetzt einfach die Zeit rumkriegen musst? Ja, oder sagst du, eigentlich nichts?
Ich meine, es gibt immer so ein paar Sachen, die man vermisst natürlich. So Freunde, Familie, natürlich ein paar Sachen zum Essen, also ein gutes Bier, Weißwurstfrühstück, Leberkäse, Döner, Genau, aber so grundsätzlich.
Die typisch deutschen Sachen, schon. Döner.
Die typisch deutschen Sachen, genau. Ja. Nee, aber so grundsätzlich, sage ich mal, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann wäre ich halt innerhalb von ein paar Monaten echt komplett pleite. Und ich versuche gerade so ein paar Sachen aufzubauen. Das heißt, wenn ich zurück nach Deutschland komme, habe ich eigentlich nicht vor, dass ich wieder in einen normalen Job reingehe. Ich möchte dann schon irgendwas anderes machen. Ich habe so ein paar Ideen in meinem Kopf, die da so rumspuken. Und das braucht alles Arbeit und muss alles organisiert werden und so. Wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann hätte ich halt einfach nicht die Kohle, dass ich mir die Zeit nehme, um das alles zu organisieren. Von daher sehe ich es jetzt eigentlich eher als eine Chance wie als alles andere. Und auch wenn ich manchmal gerne mehr produktiv wäre, versuche ich dann doch einiges zu erledigen und dann auch zu schaffen und vielleicht mit einem zweiten Buch anzufangen. Also Arbeit gibt's genug und in Deutschland könnte ich es mir nicht leisten. In Deutschland müsste ich tatsächlich zumindest halbtags arbeiten, dass ich mir irgendwie die Miete leisten kann. Aber dann bleibt halt auch nicht mehr so viel vom Tag übrig. Von daher, ich sehe es eher als Chance wie als abhängig eigentlich. Genau.
Ja. Wie heißt denn das erste Buch eigentlich?
Einmal mit der Katze um die halbe Welt. Also der Titel sagt schon alles.
Ja.
Genau.
Und
gibt es bei mir auf der Webseite. Gibt es beim besten bei mir auf der Webseite. Also auf Amazon gibt es auch, aber wenn es über meine Webseite geht, dann verdiene ich halt noch was daran. Genau.
Okay. Und einmal mit der Katze um die halbe Welt. Ich glaube, du hast es gerade erwähnt, dein eigentliches Ziel war, glaube ich, Nepal.
Ja.
Oder das war der Traum oder sowas?
Das erste Ziel war Dubai, weil für mehr hat die Kohle nicht gereicht. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt mal nach Dubai und dann war halt einfach so, mal schauen, welche Türen sich öffnen, mal schauen, was passiert. Da hatte ich eine Woche, bevor mein Visum abgelaufen ist, einen Job gefunden, konnte dann dadurch quasi genug Geld sparen, um bis nach Nepal weiterzufahren, habe aber da noch nicht gewusst, also ich habe dann den Entschluss gefasst, okay, ab nach Nepal, komme was wolle, wie ich zurückkomme, weiß ich noch nicht, aber schauen wir erstmal fahren wir dahin. Und dann hat es sich halt kurz vor der Abfahrt noch ergeben mit dem Buchdeal und von dem Geld habe ich es dann halt geschafft, dass ich im Endeffekt noch eine Weile bleiben konnte. Genau, also das erste Ziel war Dubai und der Traum war eigentlich, den Kartung La Pass zu erreichen. Das war einst gedacht der höchste Pass der Welt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, das ist nicht der höchste Pass der Welt, aber auf alle Fälle einer der höchsten. Und das ist oben in Ladakh im höheren Himalaya. Und das war so ein Traum von mir. Ich hatte damals mal drüber davon gelesen, da ist einer aus Stuttgart oder irgendwo aus Schwaben, ist da mit seiner Afrika-Tour mit dem gleichen Moped bis dahin gefahren. Und das hatte ich damals gelesen und dann hat sich das in meinem Kopf so festgesetzt. So, wenn ich den Punkt erreiche, dann habe ich es geschafft. Dann ist es wirklich, das war so das, was ich unbedingt erreichen wollte. Genau. Und wie ich dann da war, war natürlich das Nächste, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da, wo ich hin wollte. Was tun. Genau, aber dann, man hat immer was zu tun. Von daher, ich wusste dann, dass ich ein Buch schreiben möchte. Das heißt, ich musste mich umsehen nach einem geeigneten Ort dafür. Genau, und das war dann meine nächste Aufgabe. Und mein Sturz hat das Ganze dann besiegelt, weil ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte zum Suchen. Und ich lasse die Sachen meistens also ein bisschen auf mich drauf zukommen. So das Universum weiß dann schon, was es macht, so nach dem Motto. Und das war dann einfach so, dass ich gestürzt bin und dann, das war in dem Ort hier, wo ich jetzt auch wieder bin. Und konnte dann ein paar Monate lang nicht Motorrad fahren und habe mir gedacht, gut, jetzt suche ich mir hier irgendwas und fange an, das Buch zu schreiben. Genau. Also, ja.
Krass.
Das hat sich alles so ergeben. Also so immer so Stückchen für Stückchen, so wie auf einer dunklen Straße. Man sieht nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt, aber es geht halt immer irgendwie weiter.
Genau. Ja. Daniel, hast du eigentlich auch irgendwas in deinem Kopf, also warte, falsch formuliert. Ich wollte fragen, ob du auch dir irgendwas in deinen Kopf gesetzt hast, was sich so irgendwie manifestiert hat, wo du sagst, okay, das möchte ich unbedingt nochmal in meinem Leben sehen, machen, erleben, keine Ahnung was. Darauf wollte ich hinaus.
Ich muss das erstmal kurz sacken lassen.
Ich weiß, den kriege ich eh wieder.
Nein, alles gut. Aber jetzt so ein Lebensziel im Sinne von, das will ich sehen. Sportlich weißt du das bei mir, aber sonst. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, irgendwie will irgendwie einen Pass hochklettern oder irgendeinen Berg. Das schlummert nicht in mir. Aber mal irgendwie 2-3 Wochen durch die Wildnis alleine und zu gucken, ob man es überlebt. Das muss man schon bei den Podcast-Folgen jetzt irgendwie mitbekommen. Also ich bin auf jeden Fall auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eine minus 4, was so Mut und allein unterwegs angeht. Das war auf jeden Fall. Und bei dir, ich weiß, du wolltest, glaube ich, mal in Antarktis oder mir falsch gemerkt.
Ja, zum Nordpol quasi, da oben hoch. Aber
komme ich mit.
Ja, cool. Sehr schön. Ich glaube, dass mein Kumpel, mit dem ich das eigentlich machen will, dass der wahrscheinlich irgendwann sagt, er ist nicht rechtzeitig fit geworden, weil dafür muss man natürlich auch sich wirklich mal ein bisschen fit machen. Kannst du in jedem Reiseführer oder egal, wo du bei YouTube dir was anguckst oder so, sagen alle, ey Leute, geht da nicht untrainiert diese Geschichte ein, weil es einfach dann lebensgefährlich wird. Und ja, Corona hat auf jeden Fall bei meinem Kumpel dafür gesorgt, dass er auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher geworden ist. Von daher müssen wir erstmal schauen, ob er noch rechtzeitig fit wird. Aber ich wollte gerade noch was anderes hinaus. Ich wollte sagen, dass also du hast, Daniel, ja dir sportlich was vorgenommen und ansonsten kein Ziel, Reiseziel oder so, wo du sagst, okay, das ist das, was du unbedingt nochmal in deinem Leben sehen willst. Und ich weiß nicht, Martin, wie ist das bei dir? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das steht bei mir noch auf der Liste? Also nachdem du dir das so festgekrallt hast, gedanklich, und du wolltest unbedingt mit dem Motorrad dann bis nach Nepal fahren, da den Pass entlang fahren, wo du es nachher erzielt hast, erreicht hast, dann war bestimmt sehr viel Freude und Glücklichsein dabei. Und dann dauert es wahrscheinlich bei so einem Typ, wie du es bist, nicht lange, da hast du das Nächste, was dir in den Kopf setzt. Oder
ich hab ja genug Flausen im Kopf, so ist es nicht. ganz, ganz großes Thema, was ich unbedingt machen möchte, ist Südamerika. Wenn es geht, gerne auf dem Motorrad. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also ich habe schon viel gesehen, so andere Motorradreisen, und das ist, glaube ich, nochmal eine ganze Nummer härter wie jetzt Indien und so die ganzen Geschichten von den Straßen mit tiefen Matschstraßen und mit diesen kleinen Booten, wo man dann das Moped auf dem Boot balancieren muss, mit wirklich sehr wenig Platz und alles. Und das sind richtig abenteuerliche Sachen, was ich da schon gesehen habe. Also Südamerika ist auf alle Fälle was ich sehen möchte. Mich würde unglaublich gerne mal Antarktis. Dann gibt es da oben irgendwo zwischen Grönland und Kanada gibt es eine kleine Insel, die nennt sich Hans Island. Und ich habe davon gehört, weil die sich drüber streiten um das Territorium, und jetzt fährt da, die siehst du glaube ich nicht, die ist zu klein. Das ist ein kleiner Felsbrocken. Und dann streiten sich die Grönländer und die Kanadier, die streiten sich quasi um diese Insel. Die wollen quasi das nicht aufgeben, diese Besitzansprüche. Und deswegen müssen die alles halb Jahr oder was müssen die da hinfahren. Und was die machen, ist, die schippern mit einem Boot rüber. Die Kanadier lassen eine Flasche Ahornschnaps oder was auch immer da, tun ihre kanadische Flagge dahin. Dann fahren die anderen wieder rüber, lassen eine Flasche von ihrem Schnaps da, nehmen die kanadische Flagge weg, tun ihre Flagge wieder dahin. Und das geht seit zig Jahren so.
Genau, also sehr viel Schnaps auf dieser Insel.
Ja, weiß nicht, wie viel die dann da lassen, aber das wäre auf alle Fälle mal ein Ausflug wert. Ich habe davon mal gehört gehabt, und aus Spaß haben mein Kumpel und ich dann mal gesagt, hey, irgendwann schippern wir mal nach Hans Island.
Also auch geil.
Das ist dann, glaube ich, die cool. Insel, man sagt ja, der Weg ist das Ziel nicht. Also ich glaube, Hans Island selbst ist gar nichts da, aber ich glaube, das wäre wirklich eine Expedition, da mal wirklich aufzuschippern. Das wäre echt cool, glaube ich.
Ja. Mir ist übrigens wieder eingefallen, was ich gerade noch sagen wollte, Daniel. Und zwar hast du ja gesagt, dass bei dir die Skala auf minus 4 ist. Weil Martin, wir haben ja wirklich jede Woche echt so spannende Leute hier, die irgendwo auf der Welt verstreut sind und einfach mega cooles Zeugs erleben. Und wir sind halt so echt so fast die typischen Pauschalreisetouristen, die man sich so vorstellen kann. Und kommen natürlich auch viel rum, berufsbedingt. Haben schon viele Länder gesehen und auch tolle Touren gemacht und so weiter. Aber unterm Strich ist der Abenteuerfaktor schon sehr gering. Und da ist mir jetzt Daniel spontan eingefallen, dass ich vor ein paar Jahren mal mit Kotti, also mit dem Kumpel, mit dem ich eigentlich auch mal irgendwann Richtung Antarktis aufbrechen wollte oder will, mit dem und einem anderen Kumpel haben wir mal so eine Nachtwanderung gemacht hier bei uns.
Ich erinnere mich an die Bilder.
Ja, genau.
Und das Tarnkleidung.
Ja, genau. Aber halten wir fest, das war total das Abenteuer, hat total Spaß gemacht. Wir waren nur hier bei uns im Ruhrgebiet unterwegs, mal nachts, weißt du? Und da denke ich mir so, boah, also Daniel, du hast recht, 2 Wochen mal irgendwo alleine im fremden Land mal wirklich auf sich selbst gestellt zu sein, ist, glaube ich, mal eine Challenge, die man unbedingt mal machen sollte. Wenn es nur 2 Wochen sind und ja, Martin lacht da wahrscheinlich über 2 Wochen, aber ja, wenn man da gar nicht bisher raus aus dieser Komfortzone war, ist das, glaube ich, schon eine spannende Angelegenheit.
Ja, man lernt da auf alle Fälle dazu. Also es wird immer entspannter. Also ja, am Anfang war es natürlich auch ein bisschen nicht. Aber es wird immer entspannter. Je mehr Länder man bereist hat und sich dann zurechtgefunden hat, irgendwann, ja, also ich fühle mich jetzt sehr gemütlich in Indien, Nepal. Ja, das war am Anfang auch nicht so. Genau.
Aber hast du mal irgendwo richtig Schiss gehabt oder so unterwegs? Also, oder erlebt man nur gastfreundliche Menschen oder so? Oder gibt es irgendwo auch Situationen? Ich meine, der Unfall ist natürlich dann nochmal eine außergewöhnliche Geschichte, weil man dann auch Schmerzen hat, weil man sich verletzt hat. Aber darüber hinaus, hat man irgendwie mal richtig Bammelschiss oder passiert das eigentlich nicht?
Kurzzeitig mal so verschiedene Situationen waren aber da. Also mein Kumpel aus Dubai, der wollte mit mir bis nach Nepal fahren. Der hat einen Unfall gehabt in Pakistan. Der ist mit dem Bus kollidiert. Der Bus hat auf unsere Spur rübergezogen und hat ihn zusammengefahren. Er hat es dann gerade so überlebt. Das sind so die Sachen, wovor ich Angst habe, wo ich auch schon öfters mal richtig, wo mein Herz fast stehen geblieben ist, ist einfach im Verkehr. Das war das eine. Das eine Mal hatte ich es gehabt in Nepal, da sind dann Leute mit Knüppeln auf mich drauf zugekommen, weil die da irgendwas hatten, irgendeine Straßensperre, und ich bin halt einfach durchgefahren. Und dann kamen dann 15 Leute mit Knüppeln. Hey, where are you going? Where are you going? Wie ich dann aber gesagt habe, dass ich nach Pokhara fahre, dann haben sie gesagt, okay, fahr weiter. Und die nächsten 2 Gruppen, die mit Knüppeln gekommen sind, denen habe ich dann gesagt, ich fahre nach Pokhara. Ja, okay, fahr weiter, passt. Das war dann so mal so kurzzeitig, wo ich Angst hatte. Angst meistens, dass ich Mogi verliere, wenn sie dann mal nicht da ist. Das ist natürlich da. Und dann, wo ich hier im Himalaya gekämpft habe, was dann passiert ist, ist, dass ein paar Leute vorbeigekommen sind, alles mit schlechtem Englisch. Allerdings, ich konnte nicht wirklich mich mit denen verständigen. Und die meinten halt die ganze Zeit Tiger, Tiger. Also, dass da quasi ein Tiger kommt und dass der mich auffrisst und dass der Mogli auffrisst und dass er dann nicht campen soll und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann aber gedacht, dass es da oben eigentlich gar keine Tiger geben sollte. Und dann war dann so echt unsicher. Und dann haben einige Leute gesagt, nee, das passt schon, die kommen hier nicht runter. Und andere Leute haben gesagt, no, Tiger, Tiger, Tiger.
Die meinten Mogli.
Nee, die meinten Leoparden, meinten die im Endeffekt. Und zwar hat's hier, okay. es hat hier oben Leoparden, es war sogar einer schon mal bei meinem letzten Mal, wo ich da war, hat einer versucht, sich Mogli zu krallen, der hat dann am Fenster ein Loch ins Fliegengitter gerissen und das war 1 Meter von mir entfernt, direkt am Fenster dran, und der hat mir dann mit der Nase das Fliegengitter berührt und hat dann quasi mich angestarrt und ist dann weggerannt. Ich hat so gerissen, ich bin aufgesprungen, der Stuhl ist durchs Zimmer geflogen, der Leopard, der Leopard, der ist so schnell weggerannt, den hat es, glaube ich, auch gerissen. Genau, und das wusste ich aber damals nicht, dass das Leoparden sind. Leoparden sind für uns relativ ungefährlich. Meistens greifen die keine Leute an, aber Tiger ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da waren wir ein bisschen unwohl in der Geschichte. Und dann das andere war eigentlich eher so ein bisschen so wie Vorangst, was ich dann aber nicht bestätigt hatte. Also man war ein bisschen mulmig, wie ich nach Pakistan rein bin. Was aber dann gepasst hat im Endeffekt. Und es war ein bisschen mulmig, wie ich dann so in den Südosten von der Türkei gekommen bin, weil ja, da waren die Kämpfe mit ISIS da gewesen, mit IS. Und außerdem hat ja die türkische Regierung gegen die Kurden gekämpft und die haben dann Anschläge verübt und so weiter und so fort. Und da waren da so ein paar Spannungen da. Und da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich so ein bisschen ins Kreuzfeuer gelangt, vielleicht durch irgendeinen blöden Zufall. Und dann Iran war auch immer so ein mulmiges Gefühl, weil man hört ja öfters, dass dann Deutsche eingesperrt werden oder andere Leute eingesperrt werden. Und tatsächlich, nachdem ich aus dem Iran draußen war, da ist ein anderer Deutscher rein auf dem Radlister gefahren. Markus heißt der. Und der hatte mich dann angerufen, 2 Wochen vor Weihnachten oder irgendwas. Meinte, er hat jetzt eine Katze gefunden und dies und das, wie machst du das mit den Grenzen und so weiter. Und 2 Wochen später haben sie den eingesagt, weil er zufällig einen Konvoi gefilmt hat mit Booten, glaube ich, weil er dachte, da fährt jemand seine Boote durch die Gegend, dann waren das Militärboote. Und dann haben sie den eingesagt und 3-4 Monate war der dann im Knast gewesen im Iran unter Spionageverdacht. Und das war dann so eine Sache, wo ich habe die Geschichten schon gehört und da habe ich mir dann schon gedacht, so aufpassen. Aber im Endeffekt, Iran war das
wobei,
beste Land.
Wobei, ja. Genau, kannst du gerne nochmal sagen, weil das
Iran war natürlich
auch immer so viel.
Also Iran war ein spektakuläres Land und das ja, sprachlos hat es mir, ich kann es einfach nicht beschreiben, wie gastfreundlich die Leute sind. Man muss es wirklich erlebt haben. Also man hört es ja immer wieder, aber man muss es einfach erlebt haben, weil man kann sich einfach nicht ausmalen, wie weitreichend diese Gastfreundschaft ist. Also Ladeneigentümer anstelle, dass sie schauen, dass du nichts klaust, die stopfen dir die Taschen voll und sagen, nimm, was du tragen kannst, nimm. Jeder, der dich sieht irgendwo, der lädt dich ein, da magst du bei ihnen schlafen, magst du Gras rauchen oder magst du Alkohol trinken, weil beides ist halt illegal, aber die Leute wissen halt, dass viele das halt gern möchten und die haben das auch. Gras rauchen ist in Iran weniger schlimm wie Alkohol trinken. Also ist so ein Slap on the Hand, Slap on the Wrist, wenn man Gras raucht. Aber es ist ein sehr schwerwiegendes Verbrechen, wenn man mit Alkohol erwischt wird. Also man wird dann, glaube ich, auch ausgepeitscht oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt dann die Strafen mit Peitschenheben und so. Genau, das gibt es aber in Dubai übrigens auch noch. Also das ist, ja, man lacht also, aber ja, es ist dann auch so. Genau, aber die Leute, die, wenn wir halt sehen, die sagen dann auch, hey, hier ist der Schlüssel für mein Apartment, ich bin eine Woche jetzt weg, legst du den Schlüssel einfach im Briefkasten. Da ist, trink so viel, wie du willst, rauch so viel, wie du willst.
also ja, werden. Ja. Ja, also klar, in den anderen Ländern gibt es noch andere Strafen. Ich erinnere mich noch an einen Podcast-Gast, der uns erzählte, dass er in Saudi-Arabien war und dass er dann aus seinem Hotelzimmer geguckt hat und dann auf so einen kleinen Marktplatz schauen konnte und ja, da haben sie halt einen Gefangenen geköpft, wenn ich mich richtig erinnere, Daniel. Uff, ja. Also andere Länder, andere Sitten, gar keine Frage, aber das hört sich jetzt alles so brutal an, ist es auch, gar keine Frage. Von deinem Kollegen, den du erzählt hast, der dann im Iran verhaftet wurde, weil er Militär gefilmt hat, kann ich auf jeden Fall sagen, ihr habt ja gerade schon mal gesagt, dass ich auf Kreta war und wusste ich auch vorher nicht, war jetzt auch das erste Mal dort. Da gibt es eine der größten NATO-Basen der Welt und da ist auch alles, also wirklich sehr viel Militär und ja. Ich weiß noch, als ich mit meiner Frau dann da einen Nachmittag saßen wir da so an unserem Haus auf der Terrasse und haben dann da von da aus auch gearbeitet die ersten Tage, bevor wir die Insel ein bisschen entdeckt haben und auf einmal sind da so Kampfjets über uns hinweggeflogen in Formationen, wo ey, da, aber da standen wir beide, aber das war so laut und ja, richtig, richtig krank und dann sind wir halt die nächsten Tage rumgefahren und haben dann halt auch ja, ich sag mal, die Zufahrtsstraßen gesehen Richtung NATO-Gelände und so weiter. Und dann habe ich das nachher gegoogelt und habe dann auch gesehen, höchst gefährlich, das da alles zu filmen und zu fotografieren und zu vervielfältigen und so. Und mehrere Touristen saßen wohl auf Kreta auch schon im Gefängnis. Nicht 3 Monate, aber auch für eine gewisse Zeit, weil sie halt da irgendwelche Aufnahmen gemacht haben. Ja, ja. Und also von daher muss das jetzt nicht irgendwie so abschreckend Richtung Iran aufgefasst werden, weil es tatsächlich beim Militär hört, glaube ich, der Spaß auf. Und ist, ja, glaube ich, auch egal, ob du jetzt irgendwo in Deutschland was oder in Griechenland oder im Iran machst.
Nee, es macht, glaube ich, doch einen großen Unterschied, ob du im Iran sitzt oder in Griechenland sitzt. Weil Griechenland einfach Europa ist, die politischen Bindungen, die politischen Sachen sind halt einfach viel stärker zusammengewachsen. Und ich sag mal, was soll Deutschland jetzt machen, wenn der Iran sagt, nö?
Vollkommen, da hast du recht. Ich meine nur, dass. Ja, ich meine nur, ich fand es gerade so krass, der hat ein paar Boote gefilmt und dann wurde er verhaftet. Aber ich glaube, selbst das kann dir auch in Griechenland passieren oder auch, keine Ahnung, wo in anderen Ländern in Europa.
Wenn es blöd läuft. Also Türkei mit Sicherheit kann dir das passieren. Da war sehr viel Militär und ich bin mir sicher, die mögen es nicht, wenn man die filmt. Genau. Ja, es ist ein bisschen so eine Sache. Also wenn ich irgendwo Militär sehe oder was, ich schalte meine Kamera aus. Ich schaue, dass ich keine Aufnahmen davon drauf habe, weil es einfach echt zu heiß ist. Es kann ja sein, dass alles gut läuft und dann später irgendwann kriegen sie dein Zeug. Sagen wir, ich muss jetzt wieder durch den Iran durch. Jetzt sagen wir mal, sehen die meine Clips von davor. Sagen wir mal, die nehme ich fest unter Spionageverdacht, sehen meine Clips durch und finden dann von davor irgendwas Verdächtiges. Das wäre auch nicht so gut. Genau. Okay. Also ich bin da recht vorsichtig mittlerweile. Ich lege das nicht drauf an.
Ja. Ja, nee, kann ich verstehen. Also ich glaube, das würde jeder unterschreiben, dass er nicht hier ins Gefängnis im Iran möchte. Wie auch wahrscheinlich in anderen Ländern. Aber ja krass, ey. Spannend, was du zu erzählen hast, auf jeden Fall. Ja, Da kommt ja noch einiges hinzu. Das heißt, du planst ja, oder wie viel, du hast jetzt, warte mal, um das nochmal, bist jetzt 4 Jahre unterwegs? Oder noch nicht
fast
ganz?
Fast vier Jahre, ja. Also im August, 24. August werden es 4 Jahre.
Genau. Okay. Wie viele Länder hast du, weißt du das gerade?
Ich glaube 16. Könnten 16 17 sein Länder. Oder so, 16, 17 Länder, irgendwie sowas.
Genau. Okay, und wie viele Kilometer waren es ungefähr auf dem Motorrad?
Ich habe es jetzt insgesamt, seit Beginn dieser Reise hatte ich 60.000 ungefähr. Nee, ja doch. Ungefähr 60.000, ja. Aber das sind halt die Trips dann zum Einkaufen und alles schon mitgerechnet. Ich denke jetzt mal, wenn du den direkten Weg fahren willst, ohne irgendwelche Umwege und Abstecher, sagen wir mal, die Runde, die ich gemacht habe mit der Südindien-Runde, wahrscheinlich sind es nur irgendwie 20.000 oder so. Keine Ahnung. Genau weiß ich nicht. Ja. Aber ja, viel auf alle Fälle noch das ganze Commuting hin und her fahren. Genau.
Ja, klar. Ja. Und zurück soll es ja dann nächstes Jahr gehen, hast du gesagt. Und dann soll es mal Richtung Südamerika gehen. Und
Südamerika ist, glaube ich, ich glaube, Südamerika ist für später geplant. Ja. Jetzt erstmal die Runde zu machen. Über Russland möchte ich zurückkommen. Ich habe auch vor, Russisch zu lernen. Ich habe das damals in der Schule gehabt und habe dann auch nochmal so einen Kurs gemacht in Rosenheim. Und hätte jetzt eigentlich gut Lust, da 3 Monate oder was in Russland zu sein, weil ich denke, dass ich danach Russisch kann, wenn ich 3 Monate da bin. Genau. Und dann da wieder zurück nach Deutschland und dann Südamerika, glaube ich, wird der nächste Trip. Nächste Reise.
Immer on Tour.
Schauen wir mal. Und vielleicht bleibe ich dann eine Weile. Vielleicht bleibe ich eine Weile, vielleicht bin ich dann gleich wieder los. Ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Aber ja, hoffentlich noch lange. Ja, Mogli ist jetzt 4. Die können ja so bis zu 20 Jahre alt werden. Ich hoffe, dass ich so lange habe. Ja.
Ja. Ja. Das hoffen wir auch. Da wünschen wir euch natürlich noch eine schöne gemeinsame Zeit. Erstmal in Indien. Vor allem kommt gut und gesund durch die Zeit, gerade in Indien, wo es ja leider gerade noch ein bisschen wilder ist, was Corona angeht, als es jetzt zum Beispiel hier gerade in Deutschland oder in Westeuropa der Fall ist. Aber wie wir das jetzt gerade gehört haben, bist du auf jeden Fall sehr, sehr sicher, gerade in dem kleinen Dorf. Und dann drücken wir dir die Daumen, dass du dann, dass bald irgendwann auch wieder die Grenzen öffnen und du deine Tour fortsetzen kannst. Und ja, ich würde sagen, spätestens, wenn du in Südamerika sein solltest, lass uns nochmal in Kontakt treten und dann würden wir uns freuen, wenn du uns von dort mal berichtest, wie es da so ist. Weil das waren auf jeden Fall mega spannende Einblicke. Wir haben wirklich ja fast nur Fragen gestellt, aber weil es einfach so super spannend ist, was du da einfach jetzt gerade schon erlebt hast in den letzten Jahren. Und das war ja auch nur ein Bruchteil. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall mal das Buch gönnen. Freue mich dann, da noch weitere Einblicke zu bekommen. Und an dieser Stelle danke, dass du heute unser Gast warst.
Danke für das Interview. Freut mich.
Gerne, gerne. Ja, und Herr Martin, dann haben wir noch eine abschließende Frage. Und zwar sammeln wir immer Tipps aus der Heimatstadt, aus der jeweiligen Heimatstadt der Leute. Auch wenn du jetzt irgendwo seit vielen Jahren nicht mehr in Rosenheim unterwegs bist, sondern die weite Welt entdeckst. Vielleicht die Frage an dich, wenn wir, Daniel und ich, eine Tour durch Deutschland machen und wir in Rosenheim Stopp machen, was dürfen wir dann da sehen, uns angucken, wo sollen wir was essen, was sollen wir machen? Hast du einen Tipp aus deiner Heimatstadt?
Den Döner, wie davor schon erwähnt, sehr empfehlenswert.
Finde ich gut.
Ansonsten das Herbstfest ist super, das ist das zweitgrößte nach München. Christkindlmarkt ist auch super. Eigentlich in allen bayerischen Städten ist es super. Und ansonsten finde ich an Rosenheim eigentlich spannender die umliegenden Landschaften, die Alpen ringsherum und die Landschaft ringsherum. Und da kann man da viel machen, wandern und Motorrad fahren, Radl fahren, irgendwann Seen fahren oder also von Rosenheim kann man eigentlich vieles schön erreichen. Es ist eine wunderschöne Gegend. Genau. Ja.
Okay. Ja. Was sagt man denn eigentlich? Also ich meine, du hast gesagt, alle paar Kilometer sprechen sie eine andere Sprache in Indien. Aber gibt es da irgendwie auch so einen Gruß, einen Tschüss? Wie heißt es? Ich habe keine Ahnung.
Meistens reden es dann tatsächlich Englisch. Also meistens ist dann einfach nur bei. Oder wenn es dann halt Nacht ist, dann sagt man halt Gute Nacht. Shubhratri ist Gute Nacht in Hindi. Das ist so eine ganz übliche Sache, dass man einfach Shubhratri, okay, Jalabai. Das ist so nach dem Motto einfach. Genau, so Cello, sowas wie Dabai, Yalla, Cello, so los, und dann los, bei.
Ciao. Okay. Tschüss.
Genau.
Okay. Ja, dann Jello.
Ja.
Gut, gute also Frage. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst und ja.
Hat mich gefreut.
Bleib gesund und viel Spaß noch. Und schöne Grüße an Mowgli.
Ebenso. Ciao. Grüße richtig aus. Euch auch alles Beste, Gesundheit und viel Erfolg mit der Podcast. Und ich höre mir das auf alle Fälle noch ein paar andere Episoden von euch an. Und schau, wenn ihr dann noch so dabei gehabt habt.
Gerne. Und für alle, die uns regelmäßig hören, ihr könnt uns natürlich auch bewerten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ob jetzt bei Spotify oder woanders, natürlich freuen wir uns über jede Bewertung, die da einflattert. Und von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Das war's, Daniel, wa?
Das war's.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
In diesem Sinne, gute Nacht nach Indien.
Schön, Bradley. Gute Nacht. Servus.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.